Ja, ihr Lieben, auch einen herzlichen guten Morgen und einen schönen Sonntag von mir. Ich denke, die Erzählung von der Kreuzigung, so wie Lukas sie uns aufgeschrieben hat, die kennt ihr alle. Die habt ihr schon gehört. Aber wenn euch die jetzt nicht gerade eben erst vorgelesen worden wäre, hättet ihr das wahrscheinlich so als eine Geschichte von drei Menschen im Kopf. Jesus, zwei Verbrecher rechts und links von ihm gekreuzigt. Aber wenn man genauer hinguckt auf diese Geschichte, sieht das ganz anders aus. Kennt ihr Ali Mitgutsch? Mitgutsch. Junge Eltern und Großeltern sollten ihn kennen. Das ist der hier mit diesen Wimmelbildern. Riesengroße Bilder und man kann da stundenlang drauf gucken und überall sieht man dann auf einmal wieder was anderes. Und man guckt irgendwann anders wieder drauf und plötzlich ist da wieder was anderes. Und ich glaube, genau so eine Geschichte ist es, die Lukas uns hier ja malt. Genau so ein Wimmelbild wie die von Ali Mitgutsch. Viele Menschen stehen um das Kreuz herum. Sie nehmen Position ein, sie verhalten sich in irgendeiner Weise zum Kreuz. Und ich möchte mit euch mal versuchen, dieses Wimmelbild noch einmal so richtig vor Augen zu bekommen. Dass jeder sozusagen für sich selbst sich dieses Bild vor Augen malt und wir mal gucken, was dabei dann so rauskommt. Stell dir also vor, du bist in Jerusalem gewesen, du hast vielleicht den Prozess mitbekommen, du bist dann mit der Volksmenge hinausgegangen, bis zu diesem Hügel, wo Jesus dann gekreuzigt wird. Da ist im Zentrum natürlich der gekreuzigte Jesus. Neben ihm die beiden Verbrecher, die ebenfalls an ihren Kreuzen hängen. Der eine Verbrecher verspottet Jesus. Jetzt zeig mal, was du so drauf hast. Du hast doch den großen Macker gegeben, als Messias, als König der Juden. Los jetzt, spring mal schnell da wieder runter. Er ist nicht allein mit seinem Spott. Auch die Mitglieder des Hohen Rates, der jüdischen Jurisdiktion, die Mitverantwortung für das Urteil tragen, stehen in der Nähe des Kreuzes und spotten siegestrunken. Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Da ist die Volksmenge. Wie das so ist mit dem Volk, alle Richtungen sind vertreten. Die einen wollen sich nur ein wenig amüsieren, Brot und Spiele. Andere sind erschüttert, denn sie hatten in den letzten Wochen durchaus mit Jesus sympathisiert, besonders natürlich seine Freunde. Und wieder andere freuen sich, dass die da oben endlich mal das getan haben, was sie wollten. Kreuzige ihn. Da sind die Soldaten. Manche machen einfach nur ihren Job. Einige nehmen sich das, was ihnen zusteht. Sie würfeln um Jesu Kleider. Wieder andere verspotten und quälen Jesus noch zusätzlich. Nur ihr Hauptmann begreift, dass hier etwas Ungeheuerliches geschieht. Er lobt Gott. Und schließlich ist er der zweite Verbrecher. Er weiß, dass an ihm das Todesurteil zurecht vollstreckt wird. Und er weiß auch, dass ihn das fundamental von Jesus unterscheidet. Denn der hängt doch zu Unrecht. Und er setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Mit wem von all diesen Menschen kannst du dich am ehesten identifizieren? Wer ist dir am nächsten? Lass dir ruhig einen Moment Zeit für diese Frage. Gehörst du zu denen, die mit dem, was da am Kreuz passiert, nicht wirklich etwas anfangen können und siehst dem Ganzen neutral oder spöttisch zu? Bist du erschüttert über die Ränkespiele der Machthabenden und die Schlechtigkeit der Welt? Kannst du bei alledem nur noch den Kopf schütteln? Fühlst du, dass sich da etwas abspielt, das weit über das Normale hinausgeht und du dich eigentlich tiefer damit beschäftigen und darauf einlassen müsstest? Oder stehst du unter dem Kreuz, lobst Gott und vertraust ihm dein Leben an? Wie stehst du zu dem, was da am Kreuz passiert? Das Kreuz ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Und darum ist es elementar wichtig, dass du dir darüber klar wirst, wo du vor diesem Kreuz da stehst. Vielleicht wirfst du jetzt ein und sagst, naja, das mag ja alles so sein, aber so richtig klar ist mir das gar nicht. Was passiert denn da eigentlich an diesem Kreuz? Nun, du bist in guter Gesellschaft. All die Menschen auf unserem Wimmelbild wussten auch nicht so richtig, was da passiert. Es gibt so ein paar Sachen, da können wir uns sicherlich ganz einfach drüber einigen. Das sind die historischen Tatsachen. Da zog ein Wanderprediger, Jesus von Nazareth, durch die Städte und Dörfer. Seine Botschaft und sein Handeln sorgten durchaus für Aufregung, Aufsehen, für Unruhe. Und sowohl die jüdischen Autoritäten als auch die römische Besatzungsmacht fühlten sich schließlich von ihm provoziert. Man wollte ihm einen Prozess machen, um ihn loszuwerden. Und dann hat man sich verfahrenstechnisch irgendwie darüber geeinigt, dass man ihn am besten dafür verklagt, dass er sich als König der Juden ausgegeben habe. Damit konnten die Juden ein Todesurteil verkünden und das war auch für die Römer was, wo man sagte, hey, Moment, das geht nicht, das ist Rebellion, dafür hängen wir ihn. Also wurde er verurteilt mit einer gängigen damaligen Todesart, dem Kreuzestod. Darüber gibt es eigentlich keinen Zweifel. Das könnte man auch in Geschichtsbüchern lesen. Das ist hinreichend sicher. Deutlich sicherer, als dass Cäsar über die Alpen gegangen ist. Worüber wir uns streiten können, ist der Sinn von dem, was da passiert. Das Kreuz als Fundament des christlichen Glaubens. Zum Beispiel steht in einer unserer Glaubensschriften, dem Heidelberger Katechismus, am Anfang: Er, Jesus, hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Grundlage protestantischen Glaubens. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Aber damit tun sich viele Menschen im 21. Jahrhundert schwer. Da gibt es so nagende Fragen bei. Musste Jesus denn wirklich sterben, um so den himmlischen Vater wieder zu versöhnen? War der Alte so sauer, dass es nur so ging? Und hat Gott wirklich ein Menschenopfer, Jesus, gefordert? Wollte er Blut sehen, um wieder beruhigt zu sein? Und ist Jesus wirklich so ein Schlachtopfer, wie es damals im Tempel dargebracht wurde? Kann man sowas denn heute noch sagen? Das sind ganz schwierige Fragen. Schwierig nicht nur, weil sie theologisch schwierig sind und durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder anders beantwortet wurden. Schwierig eben auch, weil sie auf das Fundament christlichen Glaubens zielen. Und irgendwie muss ich mich da, wenn ich sage, ich bin Christ, mich da irgendwie positionieren und irgendwas mit anfangen können. Und nicht zuletzt auch deswegen noch schwierig, weil es ja passieren könnte, dass mein Nachbar mich fragt, woran glaubst du denn? Und ich dann im Endeffekt natürlich was zu den Grundlagen, zum Kreuz sagen muss. Ja, aber was sage ich meinem Nachbarn? Jetzt kann ich dir natürlich nicht vorschreiben, was du zu glauben hast. Das will ich auch gar nicht tun. Von daher habe ich mich für einen kurzen vierstündigen Überblick über Bedenken und Begreifen des Kreuzes in der Theologiegeschichte entschieden. Ihr könnt euch also ganz ruhig zurücksetzen, so gegen, ja, nein, machen wir natürlich auch nicht. Was ich tun will, ist euch so vier Leitplanken, Leitgedanken geben. Gedanken, die dir helfen können, dich auf den Weg zum Kreuz zu machen. Wir haben Passionszeit, wir haben 6 Wochen Zeit dafür. Dich auf den Weg zum Kreuz zu machen, und diese Leitplanken sollen dir helfen, dabei nicht im Straßengraben zu landen. Der erste Leitgedanke. Wir sind nicht Vordenker des Gekreuzigten. Wir denken den Worten des Auferstandenen nach. Wir sind nicht Vordenker des Gekreuzigten. Wir denken den Worten des Auferstandenen nach. Da gibt es ja immer diese Frage, musste das denn wirklich so sein? Hätte es denn nicht eine andere Möglichkeit gegeben? Hätte sich Gott nicht was Einfacheres einfallen lassen können? Ja, hätte er. Hat er aber nicht. Diese Fragen hat man sich schon direkt zur Zeit Jesu gestellt. Die sind uralt. Es war den Juden ein Ärgernis und den Griechen ein Skandal, dieses Wort vom Kreuz. Und auch Paulus macht das ganz deutlich, dass er sagt, das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht logisch, das ist nicht zwangsläufig, was da passiert ist. Nein, das ist etwas ganz Unerhörtes. Das ist etwas, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat. Und darum sind solche Fragen, hätte Gott nicht vielleicht und anders, ja, recht zwecklos. Sie führen zu nichts. Es ist passiert, wie es passiert ist. Und dann macht es keinen Sinn, dass wir jetzt nochmal vor das Kreuz zurückgehen und uns für Gott einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D überlegen, was er vielleicht hätte machen können. Nein, es ist ja schon passiert. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dem nachzudenken. Nachzudenken. Was ist da passiert? Wie verhalte ich mich dazu? Was bedeutet das für mich und mein Leben? Wir sind nicht Vordenker des Gekreuzigten. Wir denken den Worten des Auferstandenen nach. Ein zweiter Gedanke. Jesus, seine Jünger, die ersten Gläubigen, die Schreiber der Bibel, sie sind allesamt Juden und versuchen das Kreuzesgeschehen zunächst mit Gedanken und Bildern ihrer Kultur und ihres Glaubens zu verstehen. Und das macht es uns nicht leicht. Und das ist noch ziemlich untertrieben. Wir können ja mal so ein kleines Quiz für die ganz Bibelfesten unter euch machen. Wenn Jesus das Lamm Gottes ist, dessen Blut für unsere Sünden am Kreuz fließt, dann bezieht sich das auf A, den Sündenbock aus 3. Mose, der mit der Schuld des Volkes in die Wüste gejagt wird, B, das Sündopfer, dessen Blut einmal im Jahr im Allerheiligsten des Tempels am sogenannten Gnadenstuhl versprengt wird, C, soll das vergossene Blut Gott gnädig stimmen, D, symbolisiert das Blut lediglich die Lebenshingabe des jüdischen Volkes an Gott. Mehrere richtige Antworten sind möglich. Und viel Spaß beim Recherchieren der jüdischen Quellen. Leute, so können wir von Gott nicht mehr reden. Zumindest nicht mit unserem Nachbarn. Das funktioniert so nicht. Aber genau das Problem ist auch nicht neu. Schon der erste Missionar, den es gab, der Apostel Paulus, der stand genau vor diesem Problem. Wie kann ich griechisch denkenden Menschen das Kreuz erklären, was zunächst urjüdisch gedacht ist? Und da gibt es schon in der Bibel Übersetzungsversuche, wo eben nicht mehr vom Opfer im Tempel die Rede ist. Da geht es zum Beispiel bei Paulus um den Großmut eines Gläubigers, der seinen Schuldnern große Summen aus freien Stücken erlässt. Oder da kauft uns Christus frei aus der Sklaverei, wie Sklaven frei gekauft werden. Oder da ist Christus als der Mega-Strafverteidiger, der uns vor Gericht rausboxt. Oder da werden wir mit Gott versöhnt, wie ein Feldherr einer schon besiegten Stadt auf einmal Versöhnung anbietet. Oder dass ihm der Freund, der sein Leben für einen anderen Freund gibt. Das waren damals für Paulus alles Bilder und Verstehenshilfen für die Griechen, damit sie verstehen, was da am Kreuz passiert ist. Jetzt sind wir aber auch keine Griechen mehr von vor 2000 Jahren. Und viele dieser Dolmetschversuche des Paulus, wie Feldherr, Sklavenfreikauf, die sind uns jetzt auch schon wieder ganz fremd geworden. Und darum müssen wir darüber nachdenken, was für Bilder, was für Verstehenshilfen gibt es in unserer heutigen Zeit, damit wir das, was da am Kreuz passiert, verstehen können. Darüber müssen wir nachdenken, damit wir unseren eigenen Glauben wirklich auf ein Fundament setzen können und damit wir auch sprachfähig werden anderen Menschen gegenüber. Jesus, seine Jünger, die ersten Gläubigen, die Schreiber der Bibel, sie sind allesamt Juden und versuchen das Kreuzesgeschehen zunächst mit Gedanken und Bildern ihrer Kultur und ihres Glaubens zu verstehen. Der dritte Gedanke. Gott versöhnt in Christus die Welt mit sich, nicht umgekehrt. Gott versöhnt in Christus die Welt mit sich, nicht umgekehrt. Ihr erinnert euch noch an die Frage am Anfang, musste Jesus denn wirklich sterben, weil nur so Gott beruhigt werden könnte? Völlig falsch gedacht. Ist gerade nicht so, dass es darum ging, ein Opfer für einen zornigen, wütenden Gott zu bringen, damit der wieder runterkommt. Das ist ja so der Gedanke aller heidnischen Opferkulte. Da ist irgendwo ein Gott auf dem Olymp, der ist sauer und der muss irgendwo wieder beruhigt werden, also bringen wir ein Opfer, das riecht gut und dann ist wieder alles paletti. Aber so ist das hier nicht. Bei Gott sind die Rollen völlig vertauscht. Nicht der Mensch muss aktiv werden, sondern Gott selbst ist aktiv geworden. Er, der eigentlich allen Grund gehabt hätte, zornig zu sein, er ist es jetzt, der auf einmal auf den Menschen zugeht und sich um Versöhnung bemüht. Ein Bild für uns heute. Das ist wie bei einem Autounfall. Wir nehmen Gott die Vorfahrt und krachen ihm voll in den Wagen rein. Normale Reaktion. Gott ist sauer. Gott steigt aus, sagt, kümmere dich um den Schaden, sieh zu, dass er repariert wird, sieh zu, dass ich einen Leihwagen kriege, ich habe gleich einen Termin. Aber nein, Gott steigt aus und sagt, reg dich nicht auf, alles wird gut. Ich kümmere mich um die Schäden an beiden Autos und ich rufe kurz meine Frau an und die bringt dich dann dahin, wo du jetzt hättest hingemusst. What? Ja, so ist Gott. Er kommt auf uns zu. Er stiftet Versöhnung. Und das macht auch die Idee mit dem Menschenopfer so völlig abstrus. Gott will keine Opfer mehr und erst recht keine Menschenopfer. Auf Golgatha findet die Vollstreckung eines Todesurteils statt, was die jüdischen und die römischen Gerichtsbarkeiten beschlossen haben. Das ist kein Opfer. Das findet nicht im Tempel statt, da ist kein Priester dabei. Wenn wir die Bedeutung verstehen wollen und Juden sind, die im jüdischen Opferritus beheimatet sind, ja dann macht die Idee Sinn, das zu verstehen. Aber das ist kein im Tempel dargebrachtes Opfer. Und wenn wir einen zweiten Denkfehler noch ausmerzen, dann wird das Bild allmählich klar. Wir denken uns oft Gott Vater und Jesus als zwei Personen. Gott Vater hängt Jesus ans Kreuz, lässt ihn gewissermaßen für uns über die Klinge springen. Falsch. Gott selbst gibt sich für uns hin. Das sind nicht zwei, das ist Dreieinigkeit. Gott selbst hängt an diesem Kreuz und gibt sich für uns selbst dahin. So sagt Paulus das ja. Und da ist der Menschenopfergedanke dann völlig abstrus. Gott versöhnt in Christus die Welt mit sich, nicht umgekehrt. Und der letzte Leitgedanke, die letzte Leitplanke für unseren Weg zum Kreuz, Das Kreuz zugleich Ort der Gottverlassenheit, des Gerichts und des Heils. Das, was da am Kreuz geschieht, das übersteigt unser Verstehen. Natürlich können wir darüber nachdenken, dem Ganzen nachdenken, hinterherdenken. Und dabei wird uns so manches Licht aufgehen, aber wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, ha, jetzt haben wir es alles völlig verstanden. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So sagen es die katholischen Geschwister bei jeder Eucharistiefeier und wir hören das beim Abendmahl auch ab und zu mal. Geheimnis des Glaubens. Weil das so ist, versammeln sich Menschen mit so ganz unterschiedlichen Gedanken und Assoziationen unter so einem Kreuz. Das sind Menschen, die ihren Glauben und ihre Hoffnung darin finden, dass Gott selbst an diesem Kreuz gelitten hat. Und sie damit jemanden gefunden haben, der sie in ihrem eigenen Elend versteht. Je besser es einem geht, desto weniger hat man da einen Zugang. Nicht umsonst ist das ein typischer Zugang für Menschen, die unter Verfolgung leiden, die unter Armut leiden. Da sind Menschen unter diesem Kreuz, die an ihrer Schuld leiden und unter dem Kreuz einen Ort gefunden haben, an dem sie ehrlich mit sich selbst werden können und sich ihrer Schuld endlich stellen können. Und da sind natürlich auch die Menschen unter dem Kreuz, die ein neues Leben beginnen können, weil sie dort ihr Heil gefunden haben und heil geworden sind. Das Kreuz ist zugleich der Ort der Gottverlassenheit, des Gerichts und des Heils. Viele Gedanken, denen man nachdenken muss. Und ich möchte noch mal zum Anfang zurückkommen zu unseren Wimmelbildern, die diese Kreuzesgeschichte hat. Mal gucken, ah, das ist ein richtig klassisches Wimmelbild, ne? 1000 Sachen, die man überall sehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr eure Kinder oder eure Enkel oder andere Kinder mal mit so einem Buch gesehen habt. Wenn die klein sind, dann krabbeln die auf dieses am Boden liegende Buch sozusagen richtig rein. Die krabbeln da drüber und werden Teil des Bildes. Und die krabbeln da drüber. Die verändern ihre Position. Die verändern damit ihren Blickwinkel, ihren Standpunkt. Und dazu möchten wir euch jetzt auch gleich einladen. Wir werden jetzt nach der Predigt erstmal ein Vortragslied gleich von der Band hören, damit ihr einfach nochmal einen Moment Ruhe habt, nicht direkt Text singen müsst, nicht sofort wieder das Nächste für euch kommt, sondern ihr einfach nochmal einen Moment über das Kreuz und über die Predigt nachdenken könnt. Und das geht dann direkt fließend über in die Lobpreiszeit. Und während der Lobpreiszeit hast du dann die Möglichkeit, dich auf den Weg zum Kreuz zu machen. Hier nach vorne. Um einfach deinen Platz unter dem Kreuz nochmal bewusst wahrzunehmen. Du kannst dahin gehen und Jesus fragen, was das mit dem Kreuz für dich bedeuten soll, weil du dir da unsicher bist. Du kannst mit deinen Fragen und Zweifeln dahin kommen. Du kannst auch mit einer neuen Entscheidung dahin kommen. All das ist möglich. Wichtig ist, im Gespräch mit Jesus zu sein. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Teelicht anstecken und es hier hinstellen, um dir das nochmal ganz deutlich zu machen. Hier möchte ich nochmal eine neue Frage stellen, einen neuen Standpunkt einnehmen. Du kannst wieder dann zurück zu deinem Platz gehen, du kannst auch einen Moment hier vorne sitzen bleiben. Dafür haben wir extra diese beiden Reihen hier hingestellt. Eine allerletzte Beobachtung dazu. Vielleicht denkt der ein oder andere, naja, ist ja ein Gottesdienst, wir sind alle Christen, müsste doch alles klar sein. Habt ihr den letzten Vers bewusst gehört? Da heißt es, viele Freunde von Jesus standen da und beobachteten das Geschehen aus der Ferne. Man kann also mittendrin sein. Man kann 3 Jahre mit Jesus durchs Land gezogen sein. Man kann sein Jünger sein, man kann ihn erlebt haben und man kann auch mitten in der Gemeinde sein und trotzdem offensichtlich dieses Kreuzesgeschehen nur aus der Ferne beobachten. Aber unser Leben ist nun mal ein Weg zum Kreuz. Da ist man mal näher dran, mal weiter weg. Da ist mal fast alles klar und dann wieder nur noch Fragezeichen. So ist unser Glaube, so ist unser Leben, so ist unser Glaubensleben. Amen.